Hören, staunen. Willkommen zum Hand on Demand Podcast.
Ja, Freunde, herzlich willkommen zum September Podcast von Hand on Demand. Letztes Mal gab es ja schon einige Neuigkeiten. Unter anderem dachte ich, wie viele andere, dass Rufen hops gegangen ist, aber er ist wieder da. Rufen, ich bin sehr glücklich, dass du zurück bist. Es war auch schön mit Jan, aber über dich geht hier einfach nichts im Podcast. Wie geht's dir, Rufen?
Vielen, vielen Dank, Tim. Mir geht's gut, aber an deiner Stelle würde ich mir die Frage stellen, bin ich es wirklich oder ist es KI?
Ich bin mir auch ein bisschen unsicher, auch bezüglich dem, was du gerade gesagt hast. Ich weiß gar nicht, ob du das sagen willst. In Wahrheit wirklich über einen deiner letzten Filme hier im Hand on Demand Podcast verraten willst.
Ja, warum nicht, oder? Ich hatte ja keine Stimme und ziemlich lange, ich glaube 8 Wochen oder so. Dann wollte ich aber trotzdem was veröffentlichen. Ja, und was macht man denn heutzutage? Man klont seine Stimme mit KI. Es hört sich wirklich abgefahren an, aber ich habe meiner Mutter den Film gezeigt und dann hat sie so gesagt, ja, das ist schön. Und ich so, Mama, hast du eigentlich gemerkt, dass das eigentlich gar nicht ich bin, dass das eine KI ist? Ja, und dann hat sie angefangen zu weinen.
Wenn die eigene Mutter ihren Sohn nicht mehr erkennt, eieiei.
Ja, sie hat halt gesagt, irgendwann ruft mich jemand an mit deiner Stimme und sagt halt irgendwie, Mama, ich hatte einen Unfall, ich brauche Geld. So, ne? Und das ist ja auch gar nicht so abwegig. Mhm. Ich glaube schon, dass da in Zukunft Leute viel Shinto damit treiben. Ich hoffe es nicht. Aber es hat mir in dem Fall den Arsch gerettet. Und ich muss sagen, es war trotzdem kompliziert. Also es war jetzt mehr Arbeit für mich. Ich hatte dadurch nicht irgendwie ein entspanntes Leben, sondern ich musste mit meiner schlechten Stimme einsprechen und dann habe ich vorher eine KI gefüttert mit Audio-Samples von mir, mit meiner gesunden Stimme. Sehr viel mehr Arbeit, aber ich konnte dann arbeiten, obwohl ich krank war.
Also in dem Fall würde ich sagen, die Stimme, die KI hat ja nicht den Arsch gerettet, sondern die Stimme und dein Film. Und ich habe ihn ja auch gesehen. Und ganz ehrlich, wenn ich es nicht gewusst hätte, wäre ich auch nicht darauf gekommen. Also es hört sich so ein bisschen an, als wärst du so ein bisschen erkältet in dem Film, finde ich. Aber ich wäre nicht darauf gekommen, dass es KI ist und da muss man, glaube ich, zukünftig wirklich aufpassen. Wir alle kennen ja schon diese SMS-Trickbetrüger-Tricks mit, hey, hier ist so ein Paket angekommen am Zoll, Sie müssen hier noch ein bisschen was überweisen oder hey, Mama, ich habe mein Handy verloren, das ist meine neue Nummer, überweis mir mal ein bisschen Geld. Ja. Da muss man ja eh schon aufpassen, aber wenn es dann mit der Stimme losgeht, dann wird's echt tricky. Also
ja, also die Zuschauer haben es ja, glaube ich, nicht erfahren gerade. Oder die Zuhörer, welcher Film das ist. Also schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr der Meinung seid, ihr wisst, um welchen Film es sich handelt.
Das wäre wirklich mal spannend.
Mein neuester Film war es nicht, jetzt der zur Brunft, aber
Der war es nicht. Ich wäre mal gespannt, was die Sound-KI ausspucken würde, wenn man sie mal fragen würde, mach mal so den perfekten Hirschruf, ob da was kommt. Das wäre interessant, wie sich das anhört.
Ich hatte eine richtig geile Idee, Tim. Aber ich muss sagen, ich konnte es nicht in die Tat umsetzen, als ich dann diesen Film fertig hatte und ich war selber so begeistert, wie geil das geklungen hat. Da bin ich hingegangen, dachte, so, jetzt verarschst du den Tim. Ich wollte eigentlich dir so eine Voice-Message schicken mit deiner Stimme, wo du halt irgendwas total Absurdes sagst. Das Problem war nur, ich hatte halt diese ganzen Voice-Samples von dir, also wenn wir irgendwie Jurassic Helena und so vertont haben, die hatte ich nicht mehr. Ich hatte letztens mal aufgeräumt und so und konnte ich die KI nicht anlernen mit deiner Stimme. Das war ein bisschen schade.
Da hast du mich als erstes von deinem Computer verbannt. Danke.
Oh Mann, ich hatte so eine gute Idee, wie ich dich hops nehme, aber.
Ja, vielleicht nächstes Mal. Muss jetzt nur ein bisschen warten, dann habe ich nicht mehr auf dem Schirm.
Ja, so ist es. Nee, aber es ist jetzt echt seit 3 Monaten mein erster Podcast, habe ich eben geschaut.
Ja, du hattest ja irgendwie, Stimmbänder waren irgendwie ein bisschen entzündet und sowas kann sich ja dann durchaus ziehen, ne, anscheinend.
Ja, es ist wirklich ätzend. Also 8 Wochen, wie gesagt, und ich habe dann auch immer einen Urlaub gemacht und irgendwie mal 2 Wochen gar nicht geredet. Das war auch echt richtig kacke. Aber es wurde dann Gott sei Dank besser irgendwann. Und jetzt ist wieder alles normal. Und jetzt können wir uns wieder unterhalten endlich. Aber ich finde, wir könnten so eine Sommerpause durchaus nächstes Jahr machen. Nochmal, das war eigentlich angenehm.
War das entspannt für dich?
Ja, weil im Sommer passiert eh nichts so, weißt du. Und warum nicht einfach dann mal so 2 Monate... Kein Podcast.
Ach, ich glaube, unsere Zuhörer sehen das anders rufen. Also Tammy hat mir gesagt im Hood-Support, sie hat noch nie so viele E-Mails bekommen, wie im Juli, glaube ich, war es. Wann denn jetzt endlich der nächste Podcast kommen würde? Also ich glaube, mit der Sommerpause, das können wir so nicht umsetzen.
Aber du hast es ja dann Gott sei Dank zumindest behelfsmäßig gut vertreten, zusammen mit dem Jan Höfenmeier. Also habt ihr gut gemacht.
Ja, genau. Wir haben ja viel übers Gear-Tester-Festival gesprochen und wir waren ja auch da. Das Wetter war einigermaßen okay. Der Samstagabend war da ein bisschen kritisch. Da kam noch mal ein heftiges Gewitter und war aber ein schönes Festival. Coole Leute getroffen noch mal da. Und ja, mein Highlight war ja, Ruven, ich habe es dir erzählt, ich war ja mit unserem Programmierer Daniel angereist und der hat ja so einen schönen alten Bulli. Und wir zwei haben dann luxuriös im Bulli schlafen können und nicht im Zelt. Und das war wirklich eine herrliche Erfahrung in so einem alten Bulli. Wir haben da richtig schön Camping gemacht und waren direkt mit unserem Platz da neben den Hunter Brothers und Co. Und dann haben wir morgens da schön Frühstück zusammen gemacht, so jeder, eine brachte irgendwie Eier mit, der andere noch Gurken, noch einer Würstchen, und dann haben wir da schön auf dem Gasgrill zusammen morgens Frühstück gemacht. Also es war schon herrlich. Hätte dir, glaube ich, auch gefallen, Rufen. Du warst ja irgendwo auf Dreh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ja, genau, ich war drehen. Aber ich habe auch durch das Video von Ralf Bonnekessen gestern erfahren, was dort passiert ist. Der hat nämlich so eine kleine, ja, so eine Mini-Doku gemacht über das Gear-Tester-Festival.
Ach, das habe ich noch gar nicht gesehen.
Jetzt habe ich auch sozusagen alles aufgesogen, den neuesten Stand der Dinge.
Und war interessant, oder?
Ja, also ich war sowieso erstmal erstaunt, als ich aus dem Urlaub zurückkam, habe ich gesehen, Ralf Bonnekessen ist nicht mehr bei der DOZ. War ich schon mal mega schockiert, würde ich sogar sagen, weil für mich war Ralf Bonnekessen eigentlich die DOZ.
Also den Step habe ich auch von vorne bis hinten nicht verstanden. Das war so noch, ich will nicht sagen, das Beste an der DOZ, aber Ralf Bonnekessen war schon da ein Urgestein, den man auch immer gerne sich angeschaut hat. Ne?
Also für mich auch absolut eine Inspiration gewesen über die letzten Jahre, weil er halt auch einfach einer der Begründer der Jagdfilmerei in Deutschland ist, finde ich.
Absolut.
Und ich erinnere mich da an diese ganzen alten Drückjagdfilme, wo ich echt sehnsüchtig drauf gewartet habe. Damals immer aus dem DOZ-Testrevier und dann so schon diese verschiedenen Perspektiven von mehreren Ständen. Ja, eigentlich so, wie es ja heute auch bei uns mit der Drückjagd des Jahres ist. Und das war echt schon große Klasse. Für mich die einzige Motivation gewesen, die DOZ zu haben. Und das ist leider vorbei. Aber dafür kann man sagen, bleibt er uns ja erhalten. Und jetzt kann man seine Filme aktuell kostenlos schauen.
Ja, er ist nicht weg vom Fenster, sondern bei jäger.tv. Ne? Da können wir ruhig auch mal ein bisschen Werbung für den Ralf machen. Ja. Kann man sich seine Filme, seine neuen Filme, aber auch seine alten Filme, weil Ralf war so schlau und hat die Rechte der Filme nicht an die DOZ abgegeben, sondern sie gehören nach wie vor ihm. Also man kann da jetzt ja das komplette Portfolio auf jäger.tv sich kostenlos anschauen. Und ich bin mal gespannt, wie das mit ihm weitergeht.
Ja, ich auch. Ich habe ihm gesagt, Ralf, jetzt können wir endlich mal zusammen einen Film drehen.
So.
Ich glaube, der Verlag war nämlich da manchmal etwas schwierig, wenn es da um andere Plattformen ging. Wobei ich muss auch sagen, letztes Jahr, als ich meinen Karpatenfilm gemacht habe, da war er auch vor Ort und er hatte ja eine Szene von dem Hirsch, den ich erlegt habe, hinterher. Und die hat er mir dann sogar zur Verfügung stellen dürfen, mit freundlicher Genehmigung des Verlagers damals. Also
da wussten sie schon, dass er geht und haben sich gedacht, ach komm, jetzt ist auch egal. Ja, so ist das. Aber ist ja ein gutes Stichwort, Ruven. Du warst damals in den Karpaten zur Hirschbrunft und ja, die Hirschbrunft hat begonnen. Ne? Also auch in Teilen Deutschlands schon. Ich habe mit Gerold und Paul gesprochen die letzten Tage. Bei denen rufen schon die ersten Hirsche. Bei uns in der Eifel ist es noch ruhig, aber ich war auch öfter mal draußen mit unserem Freund Frank, der hat ja ein neues Revier in der Eifel, was wirklich, das kann ich jetzt schon bestätigen, ein hervorragendes Rotwildrevier ist und wo ich in der Brunft auch sehr viel filmen werde und jetzt auch schon einiges gefilmt habe. Da ist wirklich richtig Alarm, richtig gute, starke Hirsche, viel Karwild. Also ich glaube, da wird's in der Brunft wirklich richtig eskalieren. Und ich sehe dich da schon nächstes Jahr auf der Warteliste stehen, dass du auch da filmen willst. Es ist zwar nicht ganz so romantisch vielleicht wie beim Tom, weil in dem Revier, ich glaube, es sind so 700 Hektar, stehen einige Windräder. Dem Wild ist das tatsächlich völlig egal. Also die stehen direkt da drunter und sind am Äsen, haben sich da, auch wenn die Windräder da erst seit knapp 3 Jahren stehen und die letzten erst vor kurzem fertiggestellt worden sind, hat die überhaupt nicht gestört. Auch die ganzen Arbeiten, die dort waren, was mich wirklich brutal gewundert hat. Aber ja, tolles Revier trotzdem. Und ich bin mir sicher, da werden diese Brunft, einige Filme entstehen. Also da wird's abgehen, 100 Pro.
Ja, ich habe mich mit Frank zumindest mal lose verabredet. Er wollte ja schon auch mal, dass ich zur Yacht vorbeikomme im Mai. Das hat nicht funktioniert und demnächst fahre ich mit Frank noch weg. Und vorher wollte ich bei ihm mal vielleicht gemeinsam auf den Hochsitz gehen und einfach mal das genießen, ja.
Ich sag's aber so, wie es ist, ihr dürft nichts schießen. Der Hirsch gehört mir, Rufen.
Ja, keine Sorgen. Mach das ruhig. Ich habe auch noch genug Projekte auf den Platten, die verarbeitet werden müssen. Also.
Nee, ich war jetzt schon 3 oder 4 Mal mit Frank unterwegs und habe einen roten Faden in der Story aufgebaut. Und dazu gehört auch der Hirsch am Ende. Deswegen, das könnt ihr nicht machen. Also du kannst es meinetwegen filmen, aber dann musst du mir halt das Videomaterial geben.
100% Beteiligung.
Nein, irgendwie so. Ja, aber du hast es schon gesagt, wir sind mit Frank dann sowieso unterwegs, nämlich übernächste Woche geht's wieder in den Jurassic Park der Hirsche nach Serbien. Jurassic Jelena Teil 4. Unglaublich, oder, Ruben?
Ja, also ich, dieses Jahr kann ich es wirklich am allerwenigsten fassen, dass ich schon wieder dabei bin. Ich habe die ganze Zeit gesagt, auf gar keinen Fall. Ich wollte es wirklich nicht und dann ist jetzt jemand wieder abgesprungen und Frank letzte Woche hat mir in den Ohren gehangen und ja, hier, du kannst den Flug, kannst du nehmen und ja gut, dann. Aber ich muss mit Frank gehen, habe ich gesagt. Du darfst den Hirsch mit ihm natürlich Nordrhein-Westfalen schießen, aber ich schieß, oder Frank schießt den Hirsch mit mir in Serbien.
Ja, das werden wir noch sehen. Da müssen wir noch gucken. Das hängt davon ab, was bei Jens und mir vorher passiert. Denn Jens und ich fahren jetzt schon am Donnerstag nach Ungarn. Da wartet unser Vater mit dem Patrick Kassen auf uns. Da sind wir in einem neuen Revier, was aber wirklich sehr, sehr gut sein soll. Und diese Jagdreise läuft mit meinem guten Freund Sepp. Und wenn der sagt, ein Revier ist gut, dann ist das gut. Also das ist einer der wenigen Jagdreiseanbieter, die, wenn sie das Revier beschreiben und was da möglich ist, immer untertreiben. Also es ist schon gut, was er einem ankündigt, aber in Wahrheit ist es dann immer noch besser. Für Jens wird das dieses Jahr was ganz Besonderes. Jens ist dieses Jahr 30 geworden, möchte jetzt zum ersten Mal seit ewig langer Zeit im Ausland nochmal einen starken Hirsch schießen. Das machen wir in Ungarn oder wir versuchen es, dort so einen starken Hirsch zu bekommen. Ich schieße natürlich auch gerne wieder ein, aber Priorität ist jetzt erstmal bei Jens, dass der seinen Hirsch bekommt. Und da freue ich mich sehr, mit ihm zusammen diese Reise anzutreten, um einen starken Hirsch zu erlegen und das alles zu filmen und zu dokumentieren. Und bin mal gespannt, ob wir einen Hirsch finden, der dann Jens extrem hohen Ansprüchen auch gerecht wird. Ne? Ist ja nicht einfach rufen, das weiß er.
Also wenn Jens einen Hirsch schießt, dann heißt das eigentlich schon meistens was. Das habe ich schon gelernt.
Ja, also wie gesagt, wir waren jetzt ja auch die letzten Tage öfter mal mit Frank unterwegs und da war wirklich viel los, auch auf den Wildkameras und andere Leute, die mit draußen waren, haben auch ein bisschen gefilmt und da waren schon ein paar Hirsche, also besonders einer, der wirklich stark ist, auch so ein ungerader 20-Ender, und auf der einen Aufnahme sah er so aus und auf der anderen so und dann hat ihn einer gefilmt und er sah wieder anders aus, also ja, das ist halt so ein Hirsch, der ist... Also 10 ist er definitiv, 11 könnte auch gut sein, aber 12 ist er wahrscheinlich nicht. Aber man kann es nicht hundertprozentig sagen, weil wir haben ihn selber noch nicht gesehen, immer nur Videoaufnahmen. Ja, Jens hat dann direkt gesagt, nee, also ist zwar ein guter Hirsch, aber der wird ja nicht schlechter mit der Zeit. Lass ihn mal lieber noch ein bisschen laufen, bis er dann wirklich definitiv 12 ist, weil das Revier ist noch in Nordrhein-Westfalen und da muss der Einserhirsch eben 12 Jahre alt sein.
Und das ist auch übrigens ein guter Tipp an alle Zuhörer. Der Hirsch, den man sich wirklich lange angucken muss und sagt, von der einen Seite sieht er passend aus, von der anderen vielleicht nicht. Das ist dann meistens der noch ein Jahr zu jung ist. Und sowieso gibt es eigentlich eine ganz gute Daumenregel, wenn man gerade beim unbekannten Hirsch den sieht und meint, ah, der ist jetzt 12, dann rechnet man mal lieber -2. Also der ist dann im Zweifel 10. Und das ist auch das Gute am Zielalter 12, denn wenn der Hirsch statt 12 nur 10 ist, dann ist das eigentlich ziemlich, ja, ich will nicht sagen egal, aber halb so wild, sage ich mal. Wenn man aber beim Zielalter 10 daneben liegt, dann ist er halt nur 8, ne? Und das ist dann schon wieder ein bisschen schwieriger. Ist er vielleicht 4 Jahre jünger, als er im Idealfall sein sollte. Zumindest meine ich, dass ein Hirsch dann 12 Jahre alt sein sollte.
Ist dann einfach schade drum. Also ich habe auch schon einen Hirsch geschossen, der dann letztendlich zu jung war. Er war dann nur 8 bis 9, anstatt dass er 10 ist. Das ärgert einen dann schon. Kann jedem mal passieren, definitiv. Aber insbesondere bei den Hirschen, je nachdem, gibt's da ja auch nicht so viele von in bestimmten Gebieten, sollte man da schon aufpassen. Und eigentlich sollte jeder Hirsch irgendwie die Möglichkeit haben, dass er schon 12 Jahre alt werden kann. Also viele Hirsche machen ja dann überhaupt erst nochmal den berühmten Alterssprung, wo sie dann nochmal irgendwie ein Kilo oder so drauflegen und dann so vom 12. auf den 13. Kopf ungefähr dann nochmal richtig stark werden und urig werden. Und das sind dann ja auch einfach die Hirsche, die am meisten Spaß machen, ne? Also so einen 9-jährigen, weiß ich nicht, 14-Ender, ja, kann man sich natürlich auch drüber freuen, aber der sollte anders aussehen oder könnte irgendwann anders aussehen.
Ja, auf jeden Fall habe ich festgestellt, dass die Rumpf dieses Jahr, zumindest in Nordrhein-Westfalen, wo ich rumlaufen kann, ja, die ist noch sehr schleppend. Also ich habe zwar schon einen gehört, aber ich meine, guck raus, ne? Das Wetter ist halt einfach scheiße.
Ja, gut, wir haben auch erst den 4. September, ne? Also in der Eifel ist Hochbrunft 28., 29. September. Also da ist noch viel Zeit und auch in Ungarn und in Serbien ist es gerade unglaublich heiß, immer über 30 Grad. In der Brunft ist es da immer warm, aber die Temperaturen gerade sind wirklich heftig und besonders Ungarn hat eine heftige Dürre abbekommen dieses Jahr. Also die Wiesen da, das ist alles gelb und da wird es jetzt aber in den nächsten Tagen zum ersten Mal regnen wieder und abkühlen. Das heißt, wenn wir dann Sonntag da ankommen, ist alles vorbereitet für uns. Und wir können bei besten Temperaturen dann die hoffentlich komplett eskalierende Hirschbrunft dann genießen da.
Ja, also zumindest für mich ist das so Mitte August, meistens 15. bis 20. Hier, wo ich rumlaufe, gibt es schon die ersten Hirsche, die rufen. Natürlich ist das jetzt nicht so die richtige Brunft, aber es geht gerne schon dann halt mal los, ne? Aber jetzt halt gerade, wir haben ja Nächte teilweise mit über 20 Grad und dieser leidige Ostwind, den ich echt nicht leiden kann.
Die Hirsche auch nicht.
Ja, deswegen, also vielleicht ist es ganz gut. Ich meine, Serbien, da war es immer warm, da hast du recht. Aber wenn man dann wiederkommt, dann wird es wahrscheinlich erst so richtig interessant in Deutschland.
Ja, das ist so, das ist so. Da können wir uns jetzt auf einen schönen Monat freuen. Also der September und der Oktober sind sowieso meine Lieblingsmonate zum Jagen, muss ich sagen. Ja.
Übrigens, Jurassic Helena, nochmal das Stichwort. Ich habe noch drüber nachgedacht, sollen wir nicht eigentlich den Leuten, ja, so gerade der Community auf YouTube, nochmal so einen Ausschnitt geben aus den letzten Jahren, aus Helena 2 oder Helena 3, irgendeine interessante Hirschgeschichte, so ein, weiß nicht, was meinst du?
Ja, also ich wäre offen für. Können wir mal machen. Wenn sie anschließend Hand on Demand abonnieren, ist es für mich okay.
Meinst du schon Helena 3 oder doch lieber Helena 2?
Ja, vielleicht ja auch irgendwie so ein Mix aus so ein paar Stories.
Ja, auch eine gute Idee. Mal so ein Zusammenschnitt nochmal aus 1, 2 und 3.
So Best of Helena, das wäre schon ein Kracher.
Das wäre wirklich, ja, komm, vielleicht kriegen wir es noch hin. Wenn wir dann dort sind, dann können das die Leute vielleicht sich mal anschauen und
ich würde es feiern, wenn du es hinkriegst, definitiv.
Ja, ich glaube, das kriegen wir hin. Doch, das kriegen wir hin.
Das wäre klasse. Das wäre wirklich klasse. Mach das mal rufen. Gut, du warst ja jetzt auch lang genug weg. Jetzt kannst du auch mal ein bisschen wieder was tun.
Der September ist einfach die Zeit, wo man die meiste Zeit hat als Jagdfilmer. Klar, also jetzt liege ich auf der faulen Haut und mache gar nichts sonst.
Rufen, ich muss dir aber sagen, es gibt auch wirklich schlechte Neuigkeiten.
Ach, hör auf.
Und zwar richtig schlechte Neuigkeiten aus Rheinland-Pfalz und um ganz genau zu sein, richtig schlechte Neuigkeiten aus unserem Revier. Denn wir haben jetzt leider die Blauzungenkrankheit bei uns und 2 Muffelwitter wurden schon erlegt, die völlig apathisch an der Straße standen, also einer von denen stand an der Straße und hat sich gar nicht wegbewegt, ist auf ein Auto zugelaufen und unser ja, Nachbar hat ihn dann erlegt. Ein anderer wurde zufällig bei einer Nachsuche auf ein Stück Rotwild entdeckt, wurde auch erlegt. Und wer sich damit auskennt, weiß, die Blauzungenkrankheit kann nicht nur Muffelwidder treffen oder Muffel allgemein, sondern im Grunde alle Wiederkäuer. Und ein erster Rehbock wurde jetzt auch schon erlegt, der die Krankheit nachweislich hatte.
Ja, okay. Ich dachte eben erst, dass du die ASP ansprichst, die ja auch jetzt seit einigen Monaten ein Thema ist. Aber der Blauzungenkrankheit hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, dass das für das Wild auch irgendwie eine Gefahr wäre, ehrlich gesagt.
Doch, also sie ist wohl aus einem Nutztierbestand gekommen in Rheinland-Pfalz. Und das Problematische bei dieser Krankheit ist, also es ist ja eine Viruserkrankung.
Ja.
Und die wird von Mücken übertragen.
Ja, genau.
Also diese Gattung der Mücken heißt wohl Culicoides. Habe ich sehr wahrscheinlich falsch ausgesprochen, aber so heißen die. Das wird auch nicht von Tier zu Tier übertragen, sondern eben durch die Mücken, die dann das eine Tier ja, stechen und das andere dann irgendwie auch. Und ja, da bin ich jetzt mal gespannt, wie das weitergeht. Wir haben wirklich eine tolle Muffelpopulation bei uns, richtig reinrassige, schöne Widder. Und ich hoffe, dass das jetzt wirklich nicht allzu viele von denen treffen wird. Wir haben jetzt vielleicht ein bisschen Glück, dass jetzt ja schon September ist und die Temperaturen jetzt niedriger werden wieder und die Mücken damit sehr wahrscheinlich ja auch. Und dass es nicht ganz so schlimm werden wird.
Ja, also für mich ist das noch völlig neu. Also ich habe das schon so mit einem Ohr gehört, dass da in Westdeutschland die Blauzungenkrankheit wabert, sage ich mal. Habe es aber, wie gesagt, eher so empfunden, dass das vor allem für Nutztiere relevant ist. Ja, und Mücken, da kann man nur hoffen, dass du jetzt in Serbien nicht eine blaue Zunge kriegst. Ne? Das noch.
Ja, auch Menschen kann es jetzt zum Glück nicht übertragen werden. Aber ja gut, ich meine, es gibt ja noch genug anderen Scheiß, den man über so Mücken bekommen kann. Was ich nur interessant fand bei dieser Blauzungenkrankheit, also ich meine, die Zunge verfärbt sich ja wirklich so grau-blau dann bei den Tieren, dass man trotzdem als Mensch das Fleisch und die Milchprodukte von infizierten Tieren bedenkenlos verzehren kann. Hm. Fand ich interessant. Dazu gibt's übrigens noch einen Artikel in der Pirsch, der entstanden ist in der Zusammenarbeit mit meinem Bruder Jens. Der hat dann nämlich mit den Kollegen drüber gesprochen, um da auch aufmerksam drauf zu machen. Ist ja wichtig, dass in Gebieten, wo eben diese Krankheit ist, die Jäger dafür auch sensibilisiert sind. Und ja, Tiere, die dann irgendwie ein bisschen komisch irgendwo rumstehen oder sich komisch verhalten, dass diese halt auch wirklich sofort erlegt werden.
Ich sehe es auch gerade hier im Hintergrund auf der Pirsch. Das ist also auch euer Revier, was hier da beschrieben wird.
Ja, ja. Okay. Also das ist das Gebiet in unserem, wo unser Revier ist und dieser eine Muffelwidder war, wenn ich das richtig verstanden habe, tatsächlich auch bei uns im Revier an einer stark, also was heißt an einer befahrenen Straße. Ja.
Und jetzt für mich zum Verständnis, ist das eine Krankheit, die irgendwie jedes Stück Wild dahin rafft oder ist das ja, haben die auch eine gewisse Überlebenschance oder wie ist das da?
Das weiß ich nicht genau. Also nicht jedes Stück stirbt, glaube ich, daran. Aber das weiß ich nicht. Da bin ich jetzt überfragt, da will ich jetzt nichts Falsches sagen.
Ja, okay. Das werde ich vielleicht mal recherchieren nach dem Podcast. Das ist ja durchaus interessant und auch wichtig. Ne? Vielleicht können wir auch mal sogar in Zukunft einen Veterinär hier dazu holen, der da ein bisschen aufklären kann. Was gibt's noch für Themen, Tim?
Es gibt auf jeden Fall im Hood Club was richtig Cooles zu gewinnen.
Ein neues Gewinnspiel im Hunting Club.
Im Hunt on Demand Club gibt es ja eigentlich, das ist eigentlich schon fast der geilste Gewinn überhaupt im ganzen Jahr. Und zwar gibt es einen Jagdplatz bei der Drückjagd des Jahres dieses Jahr im Reimannforst zu gewinnen. Zusammen mit RWS könnt ihr auf der Drückjagd des Jahres live mit dabei sein. Ihr kriegt einen Stand, könnt 2 Tage mit uns jagen, inklusive Hotel, Schüssel treiben und allem drum und dran. Zusätzlich gibt's dann auch noch von RWS 3 Packungen Driven Hunt Munition dazu, damit ihr auch vernünftige Murmeln auf der Drückjagd des Jahres habt. Da kommt ja erfahrungsgemäß recht viel Wild in Anblick und da solltet ihr unbedingt vorbeischauen im Hood Club und bei diesem Gewinnspiel mitmachen. Dann seid ihr dabei bei der Drückjagd des Jahres im Reimannforst und ja, könnt dann mit uns zusammen auf der Jagd und Hund nächstes Jahr dann auch die Premiere vom Film feiern, in dem ihr dann sehr wahrscheinlich auch zu sehen sein werdet.
Ich habe gerade schon gesehen, es haben schon 2000 Leute mitgemacht, also nicht schlecht.
Ja, das ist auf jeden Fall ein krasses Gewinnspiel. Absolut, absolut. Ja, aber zudem gibt es noch ein kleines Highlight von einem unserer Partner, und zwar von Hartmann Tresore. Die haben nämlich vom 1. bis 30. September die Jagdwochen. Und ja, da sind allerlei Produkte von Hartmann stark reduziert. Nur für Jäger allerdings. Ja, da gibt's Waffenschränke, Zubehör, alles Mögliche, was ihr eben für die Sicherheit eurer Waffen braucht. Und im HOD Club wird auch noch was verlost bald, nämlich vom 9. bis 22. September. Da wird ein Oscar 100 mit Elektronikschloss verlost. Das ist ein Kurzwaffenschrank im Wert von 1000 Euro. Also das kann man sich auch schon mal hinter die Ohren schreiben, dass es da auch noch mal was zu gewinnen gibt.
Also ich würde es auch wirklich jedem empfehlen, sich jetzt bei Hartmann Tresor zu holen, wenn man einen braucht. Denn habe ich damals auch gemacht in den Jagdwochen und das spart man wirklich richtig Kohle. Schon ganz gut.
Kann man definitiv mal reingucken. Ich habe mir vor kurzem auch einen neuen besorgt und ich muss wirklich sagen, dieses Elektronikschloss, das ist schon ein Segen. Also diese Schlüsselrumfummelei immer und habe ich den Schlüssel dabei oder habe ich ihn nicht dabei, das ist ja wirklich sowas von elendig. Und also ich kann sowieso da jedem empfehlen, auch in Anbetracht der neuen Waffenrechtsverschärfungen, Pipapo und so weiter, getrennte Aufbewahrung von. Ja, holt euch einfach einen vernünftigen Waffenschrank mit elektronischem Schloss und dann seid ihr auf der sicheren Seite, echt.
Ich könnte mir das nicht vorstellen mit Schlüssel. Ich könnte nicht zurück dahin gehen. Und es ist auch einfach geil, wenn du einen Schrank hast, wo du alles reinstopfen kannst. Also die Waffe natürlich nicht geladen, aber das kann da alles drin rumfliegen, Munition und Gewehre, muss nicht irgendwie noch extra mit Innenfach und so ein Gedöns. Ist schon ein leichteres Leben.
Und Rufen, du hast doch auch die Seisinger Kameras, richtig?
Ja, richtig. Die habe ich schon seit, ich glaube, 5 Jahren oder ja, 5 Jahre. Kommt gut hin.
Es gibt eine neue Special Cam LTE von Seisinger. Hast du die schon?
Ja, die habe ich. Ich glaube sogar 5 Stück oder so auch an der Zahl. Und ja, also es ist jetzt keine brandneue Kamera in dem Sinne, sondern es ist eine ein Facelift von der bewährten Special Cam LTE. Jetzt kann man die Kamera eben auch mit Akkus betreiben. Für mich einfach viel sinnvoller, weil die halten länger als Batterien. Du kannst wieder aufladen, hast weniger Batteriemüll. Also schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch die Umwelt. Und ja, gibt da noch ein paar kleine Features, neues Design von der Antenne und so weiter.
Ich habe auch gelesen, AirTag-Integration zum vereinfachten Auffinden der Kamera. Das ist doch mal ganz gut, wenn das Ding einer mopst, oder?
Ja, du brauchst natürlich nur Glück, dass derjenige die Kamera nicht einfach in die Büsche schmeißt, weil dann bringt's dir auch nichts mit dem AirTag, aber ist schon, stell ich mir schon cool vor, wenn jemand die Kamera klaut, mit nach Hause nimmt und dann du ihn da überführen kannst an seiner Wohnung.
Ja, meistens sind Diebe ja dumm.
Ja. Also ich habe festgestellt tatsächlich, dass beim Thema Wildkamera, also von diesen Sendekameras, wurde mir noch nie eine geklaut. Und ich habe jetzt eigentlich selten dieses Stahlgehäuse drum. Also ein paar wirklich exponierten Stellen dann schon, aber ansonsten eigentlich nie, weil die Leute laufen meistens eh dran vorbei. Die checken das gar nicht, dass so eine Kamera irgendwo hängt. Und dann die Antenne schreckt eh halt auch ab, ne? Also die Leute denken halt, ich wurde fotografiert, jetzt hat er mich eh schon mal gesehen, kann ich nicht mehr klauen. Dann wurde mir eine einzige doch mal geklaut. Und das war aber von einer Person aus dem Nachbarrevier. Ja, hat sich aufgeklärt am Ende. Bisschen unangenehme Geschichte.
Dachte, es wäre seine.
Er dachte, meine Kamera würde in deren Revier hängen.
Ah, so wie ich dachte, der Hirsch war schon über die Reviergrenze gegangen.
Ja, das Dumme war, da war dann noch die SD-Karte drin, als ich die Kamera wieder gekriegt habe. Ein Jahr später übrigens. Und da konnte ich halt dann sehen, wie die Person versucht hat, die Kamera in Gang zu bringen zu Hause. Also war dann doch sehr unangenehm.
Ne? Sag ich ja, Diebe sind dumm. Ja. Herrlich. Ach, Rufen, herrlich. Schön, dass du wieder dabei bist. An der Stelle können wir ja eigentlich auch mal zu den Top 3 Filmen des Monats kommen, oder?
Die Top 3 Filme des Monats.
Ja, es sind wieder unglaublich viele Filme auf Hand on Demand gekommen. Und in letzter Zeit muss ich auch sagen, wirklich, also die Qualität steigt schon mit der Zeit, ne? Also die Filme werden irgendwie immer besser von den einzelnen Publishern, habe ich das Gefühl.
Ja, auf jeden Fall muss ich dir zustimmen. Und vor allem auch im Punkto die Menge der Filme hat auch sehr stark zugenommen. Habe ich gemerkt, weil ich die ganzen Reels ja schneide. Und vor allem Juni, Juli, jetzt schon August kamen brutal viele Filme. Ich glaube, ungefähr 20 Stück pro Monat im Schnitt. Und dann kann man sich schon ganz schön schwer tun, da seinen Favoriten rauszuwählen.
Ja, das ist nicht unbedingt immer einfach, aber wir müssen es tun, Rufen. Wir haben keine Wahl. Wir müssen die Favoriten rausfinden. Und ja, wie immer fangen wir an mit Platz 3. Und der kommt diesen Monat von Feld und Jagd, denn die haben Erntejagd in der Heide gemacht.
Jagdfieber pur, mega Glück gehabt. Die Riesenrotte kam bei uns, viele große, ein paar kleine. Ich habe jetzt so Überläufer, die braun waren, genommen und beschossen, aber das hat jetzt auf jeden Fall super geklappt. Da hinten sind noch kleine Frischlinge. Machen nochmal die Waffe voll, weil da kommen sie nochmal.
Da sind wirklich grandiose Aufnahmen entstanden, riesige Rotten, die da unterwegs waren. Und man hatte auch das Gefühl, das heißt, man hatte das Gefühl, es war einfach sehr professionell gemacht mit Drückjagdbotten, ja, aufstellen definitiv. Und die Vorbereitung dazu. Das sah einfach alles hervorragend aus. Und ja, wenn man Dinge gut vorbereitet, dann sind sie am Ende auch erfolgreich.
Gerade Erntejagd, ne, ist ja so ein Thema mit Sicherheit. Und ich glaube, es gab auch vor kurzem irgendwo in Baden-Württemberg wieder einen schweren Unfall bei irgendeiner Maisgeschichte. Also, ja.
Also ich war in meinem Leben tatsächlich erst einmal auf einer Erntejagd. Und da waren auch Sauen drin. Ich habe auch selber geschossen. Aber ich muss sagen, irgendwie war mir das so ein bisschen, also ich weiß nicht. Also ich hatte da irgendwie nicht so ein tolles Gefühl bei und habe das seitdem auch nicht mehr gemacht. Ich muss es auch nicht machen, weil das bei uns in den Revieren einfach nicht stattfindet. Aber da würde ich mich nicht unbedingt drum reißen, auf solche Erntenjagden zu gehen. Trotzdem ist das natürlich extrem spannend und das sieht man auch in dem Film. Und verstehe da auch jeden, der da irgendwie eine Leidenschaft für hat, eben für diese Erntejagden. Aber für mich ist es nicht wirklich was, muss ich sagen. Trotzdem fand ich den Film sehr gut.
Ja, um das dann vielleicht abzuschließen, finde ich, dass nichts gegen eine gut organisierte Erntejagd spricht. Also genau wie in dem Film zum Beispiel mit Drückjagdböcken, die an festen Standorten stehen, Warnschilder meinetwegen noch für irgendwelche in der Nähe befindliche Wege, die natürlich eigentlich nicht gefährdet werden sollten. Und dann kann das schon ganz gut gelingen. Also ich habe, glaube ich, mal eine mitgemacht. Die haben wir spontan gemacht nach einer Drückjagd, bei der nicht viel los war. Aber die Sauen waren alle in dem Revier im Feldteil in einem kleinen Maisschlag. Und dann haben wir gesagt, okay, wir besetzen jetzt spontan die Sitze im Wald, die Drückjagdsitze. Und da müssen die Sauen ja hin. Ja, und dann sind halt alle übrigen Schützen, es konnten ja nur wenige verteilt werden auf diesen Ständen, sind alle übrigen in diesen Mais reingegangen und dann sind die Rotten da über die Sauen raus und eben im Wald kamen sie schön langsam und vertraut und da konnten die dann ganz sicher erlegt werden.
Da wäre ich dabei gewesen. Das hört sich gut an.
Platz 2. Ich habe mich schwer getan, muss ich sagen. Es waren nämlich jetzt auch sehr viele Blattjagdfilme, die kamen. Zum einen war ja der Film von Marius, aber der war ja schon letzten Monat dran, ne? Mit den schwarzen Böcken, oder?
Genau. Ja.
Ah, schade. Hätte ich wohl gern gewählt sonst, aber ich würde einfach mal sagen, weil ihr so viele Filme gemacht habt diesen Monat, also ihr als Hunting Room, ich glaube 4 Stück oder so, würde ich einfach mal einen Film eurer Masurenreise auf den 2. Platz wählen.
Und dann endlich der erste Bock.
Und sorry, deswegen bin ich jetzt einfach sauer, weil mich das nervt.
Ja, den schieße ich.
Die können hier nichts dafür. So, wir durften die Waffe nicht mitnehmen im Flieger. Schießstock somit auch keine Chance mitzunehmen im Koffer. Und dann kommt halt sowas zustande. So, das ist jetzt wirklich ein dicker Bock. Aber ich bin echt sauer.
Ja, ich fand das sehr raffiniert, wie du den Film begonnen hast, Tim. Mit diesem kleinen...
Es war ein Cliffhanger, ne?
Ja, schon ein kleiner Cliffhanger, genau. Und man fragt sich dann schon so, ja, okay, was jetzt da passiert. Und mehr möchte ich möchte auch gar nicht verraten, was passiert ist, weil vielleicht möchte das sich noch jemand anschauen. Der Film ist ja noch sehr neu von vorgestern.
Ich war in jedem Fall sauer.
Ja, Tim war sauer. Sehr sauer. Ich finde das geil. Aber ich fand es auch gut, dass du nicht den Leuten die Schuld gegeben hast, sondern ja, einfach die Situation so war.
Ja, also ja, es war schon eine wilde Reise, insbesondere so die ersten Tage waren wirklich schwer mit dem, ja, nee, ich verrate jetzt auch nicht so viel, aber letztendlich ist dann doch irgendwie alles gut geworden und vor allen Dingen der Bock, der jetzt gerade sogar vor mir steht, den habe ich auf so einem schönen Ständer stehen und ja, wenn so ein Goldmedaillenbock einen anguckt, so, da freut man sich dann schon, muss ich sagen. Also das ist echt so, Jens hat gesagt, ist mein charakterstärkster Sechser und ja, das heißt schon was beim Jens und ich empfinde das aber genauso. Also wirklich ein toller Bock und alleine für den hat sich diese Reise nach Masuren schon wirklich gelohnt.
Ja, das freut mich auf jeden Fall für dich. Ich habe auch eine Szene noch gut in Erinnerung aus dem Film. Da kommt im Morgenlicht so ein Rehbock auf einen Kleeschlag. Es ist so ein bisschen neblig. Mhm. Und das sieht irgendwie aus wie so ein, ich weiß nicht, wie so ein Regenbogen oder wie so ein Lichtkegel, der da so scheint. Das sieht so ganz unwirklich aus. Also ich dachte auch erst, es wäre jetzt irgendwie bearbeitet, aber dann habt ihr das selber im Film so gesagt von wegen, ja, hier dieses Licht da und so. Ne? Und, ja.
Das war total surreal. Das war halt dieser Moment, manche kennen das vielleicht, wenn so wirklich extrem viel Nebel so tief steht und dann brennt sich die Sonne so langsam ihren Weg dadurch und kommt schon so an manchen Stellen so ein bisschen mehr durch, dann gibt das einfach ein tolles Bild und mit diesem unfassbaren Grün, was auf diesem Klee war, ja, sah das einfach grandios aus. Der Bock hat leider nicht gepasst, aber die Szenerie war auf jeden Fall schön. Ja. Ja, Rufen, und auch in dem Film des Monats, vielleicht sogar dem Film des Jahres, könnte man fast sagen. Auf Hunt on Demand ist die Szenerie einfach grandios. Aber nicht nur das, sondern auch das Zwischenmenschliche beim Jagen und an Spannung ist es auch nicht zu überbieten. Also der Top-1-Film ist von dir, aber sowas von, mit über 600 Bewertungen nach ein paar Tagen. Ich glaube, das ist sogar absoluter Rekord. Das hat selbst die Drückjagd des Jahres, glaube ich, in der Kürze der Zeit nicht geschafft. Ist es dein Film zusammen mit Tom? Ihr wart schon öfter unterwegs und ja, letztes Jahr sollte es dann auf einen reifen Brunfthirsch gehen und die Reise zu diesem Hirsch hast du wirklich unfassbar gut eingefangen. Da ist wirklich alles dabei. Ihr habt da wirklich gekämpft. Es war nicht einfach. Und insbesondere die Kommunikation zwischen euch beiden, als dann ja dieser Hirsch und aber auch andere vor euch stehen und ihr irgendwie diskutiert und passt er nicht und ist er zu weit oder kann ich schon schießen? Das ist einfach ganz großes Jagdfilmkino, muss man einfach so sagen. Und deswegen ist der Film wirklich diesen Monat die absolute Nummer 1.
Zusammenpassen muss ja das Spiel aus Hirsch, Zeitpunkt und vor allem Gefühl. Meins hat gepasst.
Hier zu sitzen, wo Opa schon seinen ersten Hirsch geschossen hat, das bringt natürlich ganz viele Sachen übereins. Die Tradition der Jagd, die Familie und die Verbundenheit als Landwirt zu Grund und Boden. Das ist es, was es ausmacht.
Nicht bewegen. Die stehen direkt vor uns.
Wenn du willst, kannst du schießen.
Oh, kennst du das, wenn dir die Finger so gefrieren?
Hier liegt er nicht holen. Oh nein, ey.
Ja, danke, Tim. Ich fühle mich sehr geehrt, dass du das sagst. Und ich bin auch richtig, richtig dankbar, dass die Leute da so krasses Feedback gegeben haben. Wirklich überwältigend, wie viele da in so kurzer Zeit abgestimmt haben und auch sich gemeldet haben. Und ich glaube, du hast alles gesagt für den Film. Ich glaube, es käme auch jetzt doof, wenn ich das alles selber wiederhole, was du gesagt hast.
Das war Lob genug.
Aber ich glaube, was echt das auch so ausmacht, ist, das ist halt nicht gespielt, ne, sondern es ist ja wirklich diese echte Jagd, wie sie stattgefunden hat. Und weil Tom und ich so, wir harmonieren einfach gut und wir wissen, wie der andere tickt. Wir verstehen uns ja blind, würde ich sagen. Und ich glaube, das macht ganz viel aus. Ja, wie du auch sagtest mit den zwei Kameras, ich habe natürlich auch versucht, so ein Stück weit näher an der Jagd dran zu sein durch diese zweite Kameraperspektive. Und ich glaube, das ist echt ganz gut gelungen und ist auch für mich selbst einfach ein wunderschönes Projekt gewesen. Und bin da sehr, sehr dankbar, dass ich da bei Tom und seiner Familie das machen durfte, weil das ist ja auch nicht selbstverständlich, ne? Also es gibt ja diese guten Reviere, wo du auch Rotwild und Brunft bei Tageslicht erleben kannst, ja nicht wie Sand am Meer. Dass auch dich dann jemand da reinlässt mit der Kamera, ist auch nicht selbstverständlich, weil da spielen ja viele Faktoren mit. Also es gibt Leute, die haben Angst, dass dann jemand kommt, der irgendwie noch mehr Geld hat und die Jagd wegpachten will, oder dass dann irgendein Nachbarstaatsforst kommt und sagt, ja nee, jetzt habe ich ja gesehen, ihr habt da doch noch ein bisschen mehr Wild und das muss geschossen werden, oder ja, oder auch Neider oder auch, ja, ich sag mal, Hirschtouristen, die dann kommen und irgendwie das auch miterleben wollen. Und deswegen, ja, bin ich da auch so dankbar, dass ich da so diskret filmen darf. Und deswegen sage ich auch nie, wo das ist, sondern das ist einfach da und die Leute sollen sich daran erfreuen, das sehen zu können. Und ich hoffe, dass ich das dann damit auch so den Leuten mitfühlen lassen kann. So.
Ja, das ist ein absoluter Punkt. Also die meisten dieser wirklich guten Hochwildreviere halten damit ja wirklich dann hinterm Berg. Und wollen nicht, dass das jeder weiß. Und ja, weil sie wirklich, also nicht, weil sie das nicht gut finden, was sie machen, sondern wirklich, weil sie ja einfach Angst haben, dass irgendwie Leute kommen, um ihnen das kaputt zu machen. Ne? Meistens ist es eben der Neid. Also bei Hirschen hört die Freundschaft auf, könnte man ja fast schon sagen. Und ja, das, ich kann das auch total verstehen. Dennoch muss man sagen, du, wie ich ja auch, haben schon viel in solchen Revieren auch gefilmt. Und ja, wenn man da diskret mit umgeht, dann kann man das schon machen. Da muss man auch keine Angst vor haben. Also wir machen das ja schon professionell. Und bis jetzt ist da auch noch nie irgendwie was schiefgelaufen. Und ja. Von daher, aber trotzdem, also ich verstehe die Sorge absolut. Das ist wie der Nachbarpächter, der einem nicht sagt, wo der Hirsch geht, weil dann selber schießen. Also es gibt ja immer solche Geschichten irgendwie. Das ist eben auf der Jagd so. Aber da kann man auch mit umgehen.
Also, ja, genau. Also es braucht einfach nur Vertrauen halt. Ne? Und da kann ich auch verstehen, dass man da nicht jedem in Anführungszeichen dahergelaufenen vertrauen will oder kann, weil ja auch Leute rumlaufen, das siehst du ja auch bei YouTube, du findest manchmal so YouTube-Amateur-Clips, dass da irgendwo jemand an der Brumpfwiese was filmt und dann werden da halt dann Ortsangaben gemacht und das ist einfach doof, weil ja, ich glaube, die Leute denken sich gar nichts Böses dabei und es ist nur so, dass Rotwild halt einfach die Wildart ist, die am störempfindlichsten ist bei uns. Und wenn halt dann andere Leute kommen und sich denken, okay, cool, ich will es auch sehen und verlassen die Wege, dann ja,
es geht dann ist ja,
die Ruhe schnell vorbei.
Es geht ja wirklich auch nicht darum, nur die Reviere oder die Pächter zu schützen, sondern auch das Wild zu schützen. Ne? Also wenn man sagt, okay, hier genau an der Stelle, da ist die heftigste Rotwildbrunft und so weiter, dann laufen sie alle dahin, um sich das anzugucken und zu filmen, so, dann war es das da mit der Rotwildbrunft. Ne? Da hat man dem Rotwild dort den Brunftplatz eben genommen und das ist eben auch nicht so in der Sache. Von daher ist das, tut man schon gut daran, nicht zu verraten, wo was jetzt genau stattfindet.
Ja, so ist es. Ich glaube, ein viel größeres Problem, das sind so Pilzsammler. Dieses Jahr dürfte das wieder ein Thema sein.
Ja.
Ich habe auch schon selber letztens, ja, es klingt jetzt, also nicht böse gemeint, aber ich habe halt so eine Familie von Asiaten gesehen, die da zu fünft aus dem Auto ausstiegen mit Pilzen. Ich weiß nicht, ob das jetzt für einen Asia-Imbiss gedacht war. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, es war wirklich für den Eigenbedarf. Aber ja, das ist halt das Ding, ne? Die Pilzsammler, die machen keinen Halt vor der Dickung und die drehen wirklich alles auf links. Das ist echt.
Ja, das Problem ist, die Pilze wachsen halt nicht auf dem Weg, ne?
Ja.
Das ist halt auch ein leidiges Thema mit diesen Pilzsuchern. Die haben uns schon oft mal die Tour vermasselt. Ich erinnere mich da auch an einige Situationen bei den Reimanns zur Dammhirschbrunft. Das ist ja so die Hochzeit der Pilzesammler, dann Anfang Oktober. Und ja, da ist dann schon oft mal ein Stück Wild abgesprungen, wie wir dachten so, hä, wir haben noch gar nichts gemacht und der Wind ist gut. Und dann tauchen da auf einmal irgendwie so 5, 6 Leute mit ihren Körbchen auf.
Ja.
Und ja. Du kannst ja auch nicht viel sagen, ne? Das ist dann halt einfach eben so.
Ja, also ich glaube, wenn ich da jemanden treffen will, der wirklich da körbeweise unterwegs ist, da würde ich aktiv werden auch. Aber ja, wenn halt jemand mit seinem Körbchen rumrennt, ey, ich kann es ja auch verstehen, ne, aus Sicht des Menschen. Die haben das gar nicht auf dem Schirm, dass man Wildtiere damit stören kann. Und Pfifferlinge sind da auch einfach geil, ne? Esse ich selber auch gerne. Ist halt die Frage, wie man das löst. Also die Polen haben zum Beispiel, glaube ich, eine Regelung, dass du nur irgendwie 15 Meter von der Straße entfernt sammeln darfst.
Da halten sich die Polen bestimmt dran.
Ja, zumindest das ist interessant. Also wie ich damals nach Masuren gefahren bin, da habe ich so viele Pilzsammler gesehen, die stehen alle an diesen Straßen durch die Wälder im Auto und du siehst die wirklich am Rande der Straßen dann langlaufen. Also klar, gibt es auch Leute, die halten sich nicht dran, ne? Gar keine Frage. Aber
logisch.
Wenn es alle so machen, wäre schon mal was geholfen.
So ist es eben. Jetzt kriege ich ja fast schon Hunger. Hast du noch ein Thema, Ruben, für unseren September-Podcast?
Ich glaube nicht. Also ich würde sagen, ich freue mich jetzt auch ein Stück weit auf Serbien nächste Woche. Und ich habe auch überlegt, Tim, was wäre eigentlich, wenn wir beide mal rausgehen? Ich filme dich mal mit der Kamera auch mal einen Tag oder so.
Das würde ich sehr, sehr feiern. Also die Filmkonstellation jetzt in Serbien, die ist mir noch nicht so ganz klar. Also bei mir kommt es so ein bisschen darauf an, oder bei Jens und mir kommt es darauf an, was in Ungarn passiert. Also am liebsten wäre mir eigentlich, wenn ich Jens schon in Ungarn filmen könnte, wie er seinen starken Hirsch schießt. Und dass Jens mich auch schon in Ungarn filmen kann, wie ich einen starken Hirsch schieße. Oder was heißt einen starken, einen passenden Hirsch? Kann ja auch irgendwie was Abnormes oder irgendwas sein. Und dass Jens und ich quasi nach Serbien fahren und überhaupt nichts mehr schießen wollen.
Ja, gut. Paul und Gerald kommen ja mit. Die wollen ja auch nichts schießen. Wer schießt denn überhaupt noch was?
Wir filmen einfach nur. Wir machen einen reinen Naturfilm. Nein, also das wäre aber meine Wunschkonstellation, weil dann kämen wir da an und wären schon mal komplett entspannt. So, ich würde dann wahrscheinlich eh nochmal sagen, so, ja, gut, wenn jetzt irgendwie was Besonderes kommt, ne? Und das wäre dann eine Möglichkeit, wo wir das vielleicht machen können. Wobei ich auch eigentlich gesagt habe, dass ich halt Frank filme. Also wir müssen mal gucken, wie wir das machen, aber vielleicht kriegen wir ja alles zusammen hin, ne? Vielleicht schießt ja auch einer irgendwie zwei Hirsche oder so. Oder noch ein Keiler, man weiß es ja nicht.
Ja, ich glaube, du filmst auf jeden Fall Frank jetzt erstmal hier in der Eifel.
Das ist ja erst danach. Wir gucken mal, vielleicht müssen wir auch Streichhölzer ziehen oder so.
Ja, es wird spannend.
Aber ich bin mir sicher, Ruben, dass du einen Hirschabschuss filmen wirst. Von wem auch immer. Und ja. Bei Paul und bei Gerold, die meinen ja, dass sie da im Osten schon Hirschbrunft erlebt haben. Ne? Also die denken ja, die wissen, wie das läuft. Aber ich glaube, wenn die da in Serbien aufschlagen und mal sehen, wie das da dann so wirklich ist, wenn man da ist, dann könnte ich mir doch vorstellen, dass einer von den beiden sich dann doch dazu hinreißen lässt und sagt, ach, so ein serbischen Hirsch, der wird mir auch gut gefallen.
Ja, und ganz ehrlich, es wird Gerold sein. Wette ich mein 100%. Letztes Hemd drauf. Und allein deswegen schon, weil egal, was da irgendwo in diesem Dschungel noch rumläuft, es findet Gerold.
Ja, da steht dann der komplett abnorme 25-jährige Hirsch auf einmal vor dem und dann sagt der Gerold, ja, konnte ich nicht anders, ne? Musste ich einfach schießen.
Ja, ist ja ganz witzig. Ich weiß noch, dass Soran und Marian, diese beiden Jagdführer, mit denen wir da letzten Jahr unterwegs waren, die haben mir beide schon Fotos gezeigt vom Handy, wenn die halt irgendwie mal später im Jahr nach der Brunft irgendwo selber mal so einen ganz alten Hirsch geschossen haben oder bei der Einzeljagd solche zur Strecke kamen, ne? Und da gibt es wirklich abgefahren alte Hirsche. Also das ist wirklich ganz wild. Und die sehen wir ja aber nie zur Brunft, weil die ja nie an der Brunft ja in dem Ausmaß mehr teilnehmen. Serbien ist ja so dieses Musterbeispiel eigentlich, wie eine ideale Rotwildbrunft stattfindet. So, die jungen Hirschen nehmen nicht teil, die ganz alten nehmen nicht mehr teil oder nur irgendwo ganz versteckt in der Ecke. Ne? Ich wette aber, dass Gerold von so einem ganz wilden, komischen Hirsch gefunden wird. Ich wette. Wir sprechen ja, uns nächsten Monat nochmal.
Das wird so sein, aber wie das ja immer irgendwie ist in Serbien, da passieren einfach verrückte Sachen und genauso wird es dieses Jahr auch sein, bin ich mir wirklich sicher.
Ich freue mich einfach mal wieder dabei zu sein mit der Kamera. Ist
einfach. Du warst jetzt tatsächlich jedes Mal dabei, ne?
Ja, jedes Mal.
Das gibt es nicht.
Worauf ich dann doch Lust hätte, ist so, wenn alle so ganz entspannt sind, noch so, dass wir nochmal so eine Schakaljacht einlegen, so eine kleine.
Tja, vielleicht kriegen wir das hin. Gucken wir mal, was der Chef sagt.
Ah, ich freue mich schon auf Adam.
Ja, auch gute Essen. Ja. 200 Meter.
Team.
Super Qualität.
Ich schieße.
Nee, meine Frau. Ja, Leute, ihr merkt es schon wieder und wie immer am Ende des Podcasts reden wir wieder nur Blödsinn. Wir wünschen euch natürlich auch allen eine tolle Hirschbrunft. Viel Waldmannsheil. Und denkt daran, wenn ihr euch nicht sicher seid, wie alt der Hirsch ist, dann ist er sehr wahrscheinlich zu jung. Und ja, Ruben, dann sehen wir uns nächste Woche in Serbien.
Ja, würde ich auch so sagen. Ich glaube, das war jetzt ein ganz guter Podcast, um nach 3 Monaten mal wieder reinzukommen. Dann bin ich mal sehr gespannt, was in den nächsten 4 Wochen passiert.
So sieht's aus. Waldmannsheil.
Waldmannsheil.
Wer liebt das Waldwerk? Wer geht auf die Jagd? Wer liebt schöne Frauen? Bei Tag und auch bei Nacht. Weiß blitzt das Eisen, rot glüht der Stahl. Schön ist die Liebe, drum trinken wir nochmal. Ein Horido, ein Horido, ein den Weidmannsheim. Raus an der Flinte, der Pulversack ist leer. Und das Schlimmste ist, der Hund, der steht nicht mehr. Und muss ich einmal sterben, und muss es wirklich sein? Doch bei den grünen Eichen will ich begraben sein. Ein Horridor, ein Horridor.